ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Halli, hallo und herzlich willkommen zu Isso, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
Und der herzallerliebsten, oder letztes Mal wie gesagt, herzhaft, fand sie gar nicht so lustig. Julia. Der herzhaften Julia Rohm.
Hab mich damit jetzt schon abgefunden. Ja, und Leute, es ist tatsächlich soweit. Wir haben schon mega oft über ihn gesprochen. Ich glaube, mittlerweile ist er wirklich eine Legende eigentlich in unserem Podcast, obwohl er noch nie da war. Und jetzt ist er tatsächlich endlich zu Gast bei uns im Podcast.
Tja, muss man sagen. Heute ist einer da, obwohl ich gar nicht weiß, ob man bei so vielen Muskeln überhaupt noch von einer Person sprechen kann.
Ja, die Zeiten sind vorbei.
Er ist ein echtes Urgestein in der Fitness- und Bodybuilding-Szene, zig Meistertitel für seine Muckis gewonnen und man munkelt, dass er schon Trainingspläne für Herkules, Leonidas und sämtliche Gladiatoren verfasst hat. Zumindest hat er als Trainer in den letzten 3 Jahrzehnten unzählige Baupläne für Bodybuilder und Figur-Tuner geschrieben. Und vielen davon hat er nicht nur am Beach zu Ruhm und Ehre verholfen, sondern sogar auch auf der Bühne bei nationalen, internationalen Meisterschaften. Und heute ist der menschgewordene Muskel Klaus Maibaum endlich mal bei uns. Hier im Studio, kann man ja auch sagen. Moin, Klaus.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Also herzlich willkommen zu Isso zum Podcast, Klaus. Ich freue mich mega. Und für alle Hardcore-Isso-Fans einmal kurz, du erzählst ja immer relativ viel von Klaus. Achim, kannst du einmal ganz kurz nochmal eure kleine Geschichte erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt?
Ja, also ich hab immer nur vom Olympia gehört und von Klaus Maibaum. Und damals hat ein Freund von mir auch eine Geschichte geschrieben über die Bodybuilding-Szene und auch über Klaus. Und so bin ich da hingekommen und dann hatte ich ja ein Bühnenprogramm, so ein Deutschlandprogramm, und dann bin ich da rein und wollte ein Sixpack haben und habe gedacht, der Klaus Maibaum kann mich vielleicht irgendwie vorbereiten. Und dann gibt's ja kennt ihr der ein oder andere, dass ich da stehe und der Klaus sagt dann zu mir, hast du Hemmung? Und er sagt, nein, ja, dann zieh dich mal aus und dann lasse ich da meine Hosen runter und dann sagt der Klaus zu mir, du siehst ja aus wie ein Schwamm, da muss erst mal das ganze Wasser raus. Und dann hat mir der Klaus quasi diese Sixpack-Bastelanleitung geschrieben, die ich hier auch schon mal hier zum Besten gegeben habe. Und das Olympic ist einfach eine Kultstätte so, ne? Das ist jetzt also nicht hier Wellnessbereich und so, ne? Kann man wirklich sagen, Toilette sauber, das ist guter Wellnessbereich. und da gibt's halt Eisen, ist halt Eisen. Das ist halt noch so ein richtiges Bodybuilding-Studio, so kann man sagen.
Ne? Ja, also das hat ja mittlerweile schon Kultstatus, das Ganze. Ja. Weil wir eben auch, wie gesagt, schon seit 1981 da sind. Ich bin jetzt fast 36 Jahre da, also wir haben doch schon einiges bewegt und gemacht und seit 84 machen wir dann auch Meisterschaften und ja, wenn man denn schon so lange da ist wie ich, dann ja.
Apropos bewegt, wie viel Eisen hast du schon bewegt in deinem Leben?
Ach, ich glaube mal so circa 11 Millionen Kilo, schätze ich mal. Wenn man es mal wirklich berechnet und man rechnet mal, sagen wir mal Kniebeugen, ein Gewicht von, sagen wir mal nur 180 Kilo und macht da 10 Wiederholungen mit. Und das macht man in 5 Sätze als Beispiel und rechnet das dann über die Jahre mal durch, dann kommt da einiges zusammen.
Boah. Also das ist so ein Tanker?
Ja, aber was mich immer wundert, ist, dass der Körper das so aushält. Ne? Also wenn man das bedenkt, wenn man seine Handgelenke sieht oder sonst irgendwas, das ist ja nun nicht so, dass die aus Eisen sind, dann muss man sich wundern, dass man da überhaupt...
Ja, vor allem, wenn man es mal in den Vergleich setzt. Ne? Also wir haben jetzt gerade vor einiger Zeit auf Griechenland und ein relativ bekannter Fußballer war da und der hatte alle Gräten kaputt. Also kniet sich mal kaputt und so weiter und so fort. Da geht man ja eigentlich davon aus, dass es ja im Bodybuilding eigentlich so der Fall sein müsste, aber da grätscht dir halt keiner rein. Also wenn man das ordentlich macht und saubere Wiederholungen und da auch ein bisschen drauf achtet, dann sitzt man heute so kerzengerade. Wie alt bist du jetzt, Klaus?
Ich werde jetzt 64.
Und in echt? Ja. 64?
Ja, 64.
Ja. Kerzen gerade.
Wahnsinn.
Nichts kaputt.
Ja, das ist aber echt krass. Also
ich habe schon leichte Bewegchen, habe ich schon, das ist gar kein Thema. Aber es ist wirklich so, wenn du jetzt versuchst, das alles, wenn du leistungsorientiert trainierst, ist es immer, hast du immer die Gefahr, dass du dich mal verletzt oder dass mal was übrig bleibt davon. Das ist einfach so, da musst du auch mit leben. Aber sonst von der Geschichte her ist es einfach, dass wenn du das alles vernünftig machst, du musst dich super gut ernähren, du bist mit deinem Körper beschäftigt. Das ist auch eine Lebenseinstellung, ne? Eine Lebensphilosophie, die du da entwickelst. Und die musst du dann auch irgendwo, ja, die ziehst du auch durch. Aber du musst eben auch das Interesse haben, das zu machen.
Also ich habe damals, Entschuldigung, muss ich noch einmal da irgendwie reingrätschen, damals zu meinem Professor Michael Hamm, da habe ich gesagt, Mensch, Michael, wie ist denn das und das? Da ging es um Stoffwechselabläufe. Und dann sagt er zu mir tatsächlich, wenn du wissen willst, wie das richtig funktioniert, die Zusammenhänge, dann musst du einen Bodybuilder fragen. Weil also aus der Bodybuilding-Szene kamen wahnsinnig viele Impulse, was sich so auf die Ernährung übertragen hat. Also die Low-Carb-Geschichte im Prinzip, wenn du Fett verlieren willst. Und da ist eigentlich, also ein Bodybuilder ist A, nicht nur wahnsinnig diszipliniert, sondern auch ja, teilweise schon echt da medizinisch ganz gut bewandert, was da im Körper funktioniert. Ne?
Naja, wenn ich jetzt für mich sprechen kann, ist also, ich habe Gas und Wasser gelernt und Installateur und habe dann eine Trainerlizenz gemacht. Und wenn du dann einfach dich tatsächlich Ärzte anrufen und fragen, wie sie was machen können, weil vielleicht jemand, ein Mädchen oder wie auch immer, dann vielleicht, sagen wir mal, Essstörung hat und die nichts mehr essen kann oder nicht mehr richtig essen kann, und du denen dann sagst, ja, also wir machen das so, wenn das nicht mehr reingeht, dann nehmen wir Babynahrung oder sowas und versuchen das dann damit. Und wenn der dich anruft und dann nach dem Rat fragt, weil er das mal gehört hat, boah, dann muss man eben einfach sagen, ja, das ist denn schon, bin ja jetzt nicht studiert oder sowas, gar nichts. Mhm. Davon bin ich ganz weit entfernt. Und ich lerne auch nicht abends irgendwie Latein, um am nächsten Tag die Dinger rauszuhauen, sondern es ist für mich so, dass ich sage, das, was ich alles mache, das alles sind alles Erfahrungswerte, die ich über 30 Jahre und noch länger, ich habe ja seit ganz jungen Jahren schon mit Sport angefangen. Zwar nicht in dieser Intensität, aber es hat sich immer entwickelt. Und
du warst dann, Karate, warst du auch Meister.
Ja, Karate, Fußball habe ich gespielt, Judo habe ich auch gemacht eine gewisse Zeit. Also ich habe einiges hinter mir. Mhm. Und dann bleibt was hängen. Du kriegst von vielen anderen Leuten, die auch was wissen und gut sind, kriegst du auch wieder was dazu. Und dann hast du so ein Sammelsurium an Wissen, wo ich manchmal sage, hoffentlich stoße ich nicht mehr irgendwann mit dem Kopf, dass ich mir den Kopf irgendwann stoße und alles fällt raus. Dann ist vorbei. Dann muss ich wohl wieder Gas und Wasser machen. Aber mittlerweile bin ich schon so weit, dass mich keiner mehr nimmt.
Vielleicht wissen das die Hardcore-Fans auch hier von Isso. Meine Schwester ist ja Bodybuilderin. Ich erwähne sie auch relativ oft immer in diesem Podcast. Und als ich erzählt habe, Klaus, dass du heute als Gast im Podcast bist, da ist sie natürlich aus allen Wolken gefallen und meinte, oh mein Gott, wie toll ist das denn? Und hat mir tatsächlich 2 Seiten voller Fragen mitgegeben und meinte, kannst du die irgendwie unterbringen? Habe ich schon gesagt, ja, wird ein bisschen schwierig, jetzt alle unterzubringen, aber ich würde einfach mal zwischendurch einfach mal so ein paar Fragen von meiner Schwester stellen. Die will nämlich jetzt im Oktober das erste Mal auf die Bühne. Ist auch ganz aufgeregt. Und deswegen war ihre erste Frage jetzt zum Beispiel, was sind bei einer Wettkampfdiät die größten Herausforderungen?
Ja, die größten Herausforderungen sind eigentlich die, dass du konsequent bleibst. Ne? Du musst wirklich konsequent bleiben, musst das dann auch durchziehen, was dein Trainer oder Betreuer sagt. Mhm. Und wenn der das einigermaßen drauf hat, dann kann nichts passieren. Also dann läuft das. Und du musst eben da straight das Ding durchziehen, sonst wird das nichts.
Aber du hast mir auch mal gesagt, es gibt auch so eine Art Rebound-Effekt. Also dass du, ich glaube, du hattest das mal bei einer Meisterschaft, wo dann irgendwie aus irgendeinem Grund, du machst die Diät, du bist da voll im Saft sozusagen und hast kaum Körperfett und das Wasser ist raus, wie du immer so schön sagst. Und dann irgendwas passiert und du speicherst extrem viel Wasser und man sieht die Muskeln quasi nicht mehr.
Ja, ich hatte eine Meisterschaft gemacht oder ich hatte mich vorbereitet und dann ist relativ, ja nicht kurz davor, aber es war noch eine Zeit davor, ist meine Mutter gestorben. Und dann ist es natürlich so, wenn du dann, sag mal so psychisch angeschlagen bist oder sowas, dann funktioniert im Körper gar nichts mehr.
Also Stresshormone.
Kannst du machen, was du willst, das kriegst du auch nicht zurechtgebogen oder so, dann hast du damit zu tun. Und das war dann wirklich so, dass ich dann der Stress, der von der Meisterschaft dann noch auf mich zukam, erstmal der Stress, den ich zu Hause hatte, dann kam ja natürlich der Stress dazu, den ich auf der Meisterschaft hatte und dann habe ich Wasser gezogen, obwohl gar nichts da war, richtig zu
sehen. Nein, das heißt, du hast die ganze Zeit die Diät wirklich straight durchgezogen, alles nach Plan gemacht, aber durch diese Stresshormone, sage ich mal, ist das Ganze
nach hinten. Du kannst nichts machen.
Ach, das ist ja...
Also, du kannst nichts machen. Ich habe sogar noch im Hotelzimmer gut ausgesehen, richtig gut und als sobald ich zur Bühne musste und ich musste darauf, habe ich zugemacht.
So also, schnell geht
ja, ja, das geht ganz schnell.
Also zu viel Stress.
Das ist aber auch so, dass wenn du jetzt dir zu viel Stress machst für den Auftritt oder sowas oder du hast zu viel Angst davor oder. Selbst dann kannst du es haben. Es gibt genug Leute, die wirklich im Studio top aussehen und dann nachher, wenn sie dann raus müssen, so viel Panik kriegen. Und
da siehst du mal, wie es mir geht, wenn ich jetzt an den Strand gehe. Da mache ich mir so viel Stress, ja klar. Deshalb muss ich da vorher meditieren, dass ich da nicht Wasser ziehe zusätzlich. Und deshalb lasse ich dann meistens aus T-Shirt.
Ja, genau.
Ach, Achim, wie schön.
Gibt es denn, also es gibt im Olympic auch so einen Spiegelraum, klassisch noch so, wo dann Klaus so begutachtet und so eine, ich sag mal, Fleischbeschau macht. Gibt es denn so Punkte, wo du sagst, da steht einer, jetzt nehmen wir mal mich, und du guckst so und denkst innerlich, wird nichts. Gibt es irgendeinen Punkt, also früher hat man im Radsport bei uns an die Fesseln gefasst hinten und hat so, ui, nee, das ist...
Also mich interessiert erstmal die Einstellung von demjenigen. Ne? Also das, was er so genetisch mitbringt, kann ich ja jetzt nicht beeinflussen. Also ich kann schon beeinflussen auf eine gewisse Art und Weise, aber was der liebe Gott ihm mitgegeben hat, da mehr kann ich da auch nicht machen. Und wenn derjenige natürlich da steht, und es ist manchmal so, oft habe ich das, dass die Leute jemanden im Spiegel sehen, also sich selbst, den sehe ich nicht. Ja, also das ist dann immer, wo ich sage, wen siehst du da eigentlich jetzt gerade im Studio, weil die dann so von sich überzeugt sind.
Also besser eher.
Dann, ich sehe das nämlich, wen siehst du da eigentlich im Studio? Ja, also ich werde Erster oder Zweiter, man, das kann sich egal. Und wenn ich das schon höre, dann kriege ich schon langsam Sodbrennen. Und dann kannst du sagen, ja, okay, was will er jetzt eigentlich machen? Will er jetzt nur auf die Tonne hauen oder will er wirklich einen Wettkampf machen?
Kannst du mal so einen exemplarischen Tag so in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, was isst man da so?
Ja, also... Die Geschichte ist, ich habe jetzt meinen Plan nicht mit, aber damals haben wir das eigentlich, ich habe eher sehr viel mit Eiklar gemacht. Ne? Zu der Zeit war das gerade so gang und gäbe, machen sie heute auch noch. Aber für mich waren eigentlich im Prinzip so ganz viel Eiklar, dann viel Hühnerbrust.
Das heißt viel, ganz viel?
Ja, also zu der Zeit, wenn ich in der Vorbereitung war, so um 30 Eiklar am Tag.
Am Tag, oh Gott.
Ja. Okay, also wenn du das 3 Monate machst, dann liegst du so bei 2700 Eiern, also...
Da brauchst du ja schon fast ein paar Hennen bei dir zu Hause.
Ja, oder? Wenn du so an der Hühnerfarm vorbeifährst, dann
fängst schon an zu gaggern.
Drehen,
oder
sich
so,
die,
oder?
Drehen sich die Hühner weg, wenn sie dich sehen. Okay. Und ja, und dann, wie gesagt, viel Fisch. Alles das, was eiweißmäßig wenig Fett hat und viel Eiweiß.
Okay. Und wie ist das? Unterscheiden sich Frauendiäten von Männerdiäten oder ist es eigentlich das gleiche, nur unterschiedliche Kalorien?
Die essen natürlich ein bisschen weniger, obwohl ich hatte auch schon Frauen, die haben fast genauso viel gegessen.
Ach so.
Und das hat sogar funktioniert.
Ach so.
Also da sind schon welche bei, die dann auch anders arbeiten. Aber ja, das unterscheidet sich schon, aber vielleicht dann mehr oder weniger von der Menge. Es kommt auch drauf an, in welcher Klasse du jetzt starten willst und, und. Mhm.
Und gibt es auch irgendwelche Gefahren bei so einer Wettkampfdiät? Weil ich meine, du hast ja eben gerade auch das mit, am Ende entwässert man sich oder so. Irgendwas, habe ich das gerade richtig verstanden? Oder trinkt irgendwie kaum was? Oder?
Du musst natürlich aufpassen. Es ist so, wenn du natürlich jetzt sagst, du gehst jetzt, du trainierst ja am Tag, du machst, manche haben ja auch noch einen Job und. Das musst du alles mitberechnen. Mhm. Du musst alles mitberechnen, hat er einen Job, was hat er für einen Job? Sitzt er nur rum oder arbeitet er auf dem Bau oder hat er Zeit, kann machen, was er will. Das muss man natürlich alles mit bedenken. Man kann da nicht einfach immer nur pauschal irgendwas raushauen und dann sagen, okay, die Ernährung machst du genauso wie der da hinten oder wie der. Mhm. Das Beste ist sogar noch tatsächlich, wenn du dann sagst, okay, ich gehe zum Arzt und lass mal meine Schilddrüse untersuchen, damit ich überhaupt weiß, wie mein Stoffwechsel im Moment gerade funktioniert. Mhm. Ist da alles einigermaßen in Ordnung? Und dann fängst du natürlich an, demjenigen was zusammenzustellen. Ja, und dann musst du sehen, dass du die richtige Richtung einschlägst.
Also
und
das
dann
heißt auch, wenn jemand sozusagen eine Störung mit der Schilddrüsenfunktion hat, ist ja unser Stoffwechselorgan, hat er auch Probleme dann, das so umzusetzen?
Auf jeden Fall. Also man muss das sehen. Also es gibt dann Leute, die haben dann echt Schwierigkeiten runterzukommen und man nimmt den immer noch mehr weg und da passiert immer noch nicht so viel.
Ja.
Und es ist natürlich so, je gesünder du bist und je gesünder du dich auch ernährst, mit allem drum und dran, Basen, dies, das, alles, desto besser kann dein Körper nachher auch arbeiten. Und je besser er arbeitet, ist ja ganz klar, im Leistungssport sowieso, egal welcher das ist, kannst du natürlich dann dementsprechend auch deine Leistung bringen und kannst das dann auch beurteilen und auch ernährungstechnisch dann dementsprechend zurechtbauen.
Das finde ich total interessant, weil du sagst, gerade wenn du dann auch auf Basen und dies und das, ist ja schon mal ein ganz wichtiges Stichwort, weil das ist auch was, was nicht nur aus sozusagen der Naturheilkunde kommt, sondern auch aus dem Bodybuilding, dass man versucht, natürlich die Säuren, die man und das Laktat, was man da immer aufbaut durch das harte Training, auch irgendwo dann abzupuffern mit einer basischen Ernährung. Genau. Also mit Gemüse, deshalb viel Brokkoli und so weiter, ne? Dann wahrscheinlich.
Naja, die haben ja früher, als ich dann noch so in den Anfängen war, beziehungsweise als ich so langsam meine Leistung gebracht habe nachher, war das immer so, da haben die Leute mich so der eine oder andere Arzt mal gefragt, so dein pH-Wert und so. Ich sag, was interessiert mich mein pH-Wert? Ich sehe gut aus, das Ding läuft, das brauche ich keinen pH-Wert, das ist mir völlig wurscht. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich festgestellt, ich muss damit arbeiten. Und ich merke auch an den Leuten, die ich habe, auch wenn sie jünger sind, du musst eben tatsächlich auch dir über solche Sachen Gedanken machen. Du kannst nicht einfach nur so dein Ding durchziehen, oh, das funktioniert, völlig wurscht, sondern gerade jetzt auch, wenn man vorbereitet oder wenn man sich mit Leuten beschäftigt, hat man ja eine Verantwortung auch denen gegenüber. Und da muss man das wirklich so machen, dass man sagt, pass auf, kümmere dich um den Wert und das und das und beachte das und das und das. dann ist es so, dann hast du den auch einigermaßen im Griff und die Leute, die ja zu dir kommen, sind ja nicht alle dumm. Ne? Die machen sich auch Gedanken. Mhm. Und wenn du dann nicht antworten kannst oder stehst da nachher, dann hast du ein Problem.
Ja, also das finde ich sehr interessant, weil du sagst ja im Prinzip, es ist ja immer, viele denken dann, dann isst der am Tag 30 Eiklar, dann belastet er nur noch irgendwie die Nieren und die Leber und keine Ahnung was. Und dann gibt es Nahrungsergänzungsmittel und das alles in Summe macht er. Aber gerade ein Bodybuilder muss ja darauf achten, dass die Organe, die Stoffwechselorgane super funktionieren und intakt bleiben, dass er letzten Endes das Training auch umsetzen kann, weil ansonsten passiert relativ wenig. Das heißt, wenn ich einen großen Aufbau habe oder beziehungsweise auch einen guten Körper haben will, dann geht es im Prinzip nur über gesunde Organe, also dass ich eine gute Leberfunktion und so weiter.
Ja, der Darm spielt eine riesengroße Rolle dabei. Man muss sich da wirklich mit beschäftigen und sollte sich da wirklich auch über Gedanken machen. Das hört sich zwar jetzt ganz wild an, aber es ist tatsächlich so. Je besser der funktioniert, desto besser läuft dein ganzes System.
Aber wie ist das, wie macht ihr das dann? Also weil du isst ja dann quasi sehr, sehr proteinreich. Also du hast ja wenig Ballaststoffe und so weiter und komplexe Kohlenhydrate.
Naja, ich meine, sobald du anfängst aufzupassen und dir darüber Gedanken zu machen, was deinem Darm wirklich gut tut. Das heißt, ich habe ja Leute, die machen dann Diäten und dann meinen sie dann immer noch, sie können Cola Light trinken, weil es ja Cola Light ist. Da machen sie ganz viele Leitgeschichten und, und. Und das belastet den Darm. Mhm. Und wenn der nicht richtig vernünftig funktioniert, dann kann der die Nährstoffe auch nicht dahin transportieren, wo sie hin müssen. Und das muss alles bedacht werden.
Kurzer Hinweis auf unsere Folge mit dem Thema Mikrobiom war nämlich der Professor Christian Siener hier und hat genau das erzählt, dass eigentlich unmittelbar der Süßstoff nicht was kaputt macht oder Hunger erzeugt, sondern langfristig eben das Mikrobiom schädigen kann und dass es dann zu Fehlzündungen im Stoffwechsel kommt und so weiter und so fort.
Krass, ich wusste gar nicht, wie viel dahinter steckt. Da muss man ja fast irgendwie so einen Rundum-Check erstmal machen, bevor man mit sowas anfangen möchte, ne? Wahrscheinlich. Also
du bist, also wenn du jetzt Bodybuilding machst und zu unserer Zeit war es ja so, wir hatten noch keinen Vorbereiter oder sowas. Mhm. Wir haben das alles immer im Prinzip alleine probiert und waren mehr oder weniger so wie unser eigenes Versuchskaninchen.
Kaninchen, ja.
Genau, und dann ist es so, dass du natürlich dann ausprobierst, aber du lernst natürlich dadurch deinen Körper auch besser kennen. Mhm. Und eigentlich bist du wirklich Ernährungswissenschaftler für dich, Trainer für dich, Chemiker für dich, was weiß ich, was da alles mit zusammen.
Motivationscoach.
Dein eigener Motivationscoach und, weil du hast keinen, der dir sagt, du musst das so machen. Du rennst manchmal gegen die Wand und versuchst dann Sachen zu machen, merkst auf einmal, es funktioniert nicht. Hast vielleicht den einen oder anderen im Studio, der sich ein bisschen auskennt, wo man vielleicht mal was erfährt. Und früher war es ja immer so im Studio, lange Zeit zurück, der einen dicken Arm hatte, der war auch der Trainer. So, ob der Ahnung hatte oder nicht, war völlig wurscht.
Eine Frage noch von Julias Schwester. Ja. Was hältst du von Cardio?
Ja, wenn man es braucht, soll man es machen. Ne? Also es ist immer so eine Geschichte. Also ich hab das ja schon mal erwähnt, dass ich ja Leute habe, die kommen jetzt mit dem Fahrrad schon angeradelt, haben den ganzen Tag auf dem Bau gearbeitet und kommen dann mit dem Fahrrad angeradelt, gehen ins Studio und das Erste, was sie machen, sie setzen sich aufs Fahrrad und fahren nochmal eine Viertelstunde Fahrrad. Und wenn das dann am Sommer noch ist und du fragst, Mensch, warum machst du das? Ja, ich wärme mich erstmal noch einmal auf. Und das sind dann so Sachen, die ich dann nicht so ganz nachvollziehen kann, weil er dann sein Training macht, hat aber gar nicht mehr genug Energie, weil er sowieso schon kaputt ist vom Tag. Dann nach dem Training nochmal Fahrrad fährt und dann mit dem Fahrrad wieder nach Hause fährt. Also das sind dann so Sachen und wundert sich dann, wenn er keine Muskeln aufbaut.
Ach, das ist ja witzig, weil ich war letztens das erste Mal wieder im Fitnessstudio. Meine Schwester wollte mich jetzt auch ein bisschen trainieren und dann meinte ich so, ich gehe mal aufs Laufband mich aufwärmen. Und dann kam meine Schwester 10 Minuten später und meinte so, wieso läufst du denn so schnell auf dem Laufband? Du machst dich doch jetzt schon völlig kaputt. Wir wollen doch gleich erst richtig trainieren. Also so.
Ja, genau.
Es ist ja gut, okay, dann verstehe ich das.
Ja, und das sind eben solche Sachen. Es ist wirklich so, du musst deinen Tagesablauf, das, was du für einen Umsatz hast, was machst du, das musst du so ein bisschen mitberechnen. Ne? Und wenn ich jetzt jemanden habe, der den ganzen Tag irgendwo am Schreibtisch sitzt, kaum was zu tun hat oder relativ entspannt ist und ich gucke mir die Leute ja auch an, aber wenn ich dann jetzt jemanden habe, der schon relativ gar nicht so viel Muskelmasse hat und auch noch nicht irgendwie groß mit Fett unterwegs ist, also dass er, dann muss ich den jetzt nicht noch quälen, sondern dann sehe ich erstmal zu, dass ich den Muskel aufbaue. Und dann kann ich immer noch anfangen irgendwann und sagen, okay, mach ein bisschen Cardio, vielleicht herz-kreislauf-mäßig oder wie auch immer. Aber nie, dass du dich vorher so kaputt machst. Du willst ja noch ein paar Gewichte hochheben. Irgendwie muss das ja auch noch passieren.
Nee, apropos Gewichte, wie viel Gewicht?
Ja, das ist ja das, was wir besprochen haben. Das ist ich habe Leute, die kommen dann und fragen dann, die stehen dann am Tresen und fragen, sag mal, Klaus, ich würde gerne Bankdrücken machen. Was soll ich denn an Gewicht nehmen? Ich sage, nimm mal so 800 Kilo. 800 Kilo? die schaffe ich ja gar nicht. Ich sage, nee, wie viel schaffst du denn? Ja, 50. Ich sage, naja, siehst du, dann wissen wir ja, wie viel du jetzt nimmst. Also die Frage hat sich schon mal übrig.
Also es ist hin und her und Julias Schwester schreibt ja auch Split, Frequenz, Volumen, Länge und so weiter, wie du würdest einfach sagen, musst erst mal wissen, was du maximal da drücken kannst und davon machst du es abhängig.
Ja, also für mich ist es immer so, ich wechsle das Training sehr oft. Das heißt also, wenn ich jetzt ins Studio komme und trainiere, das mache ich schon länger und mache es auch mit den Leuten. Ich komme ins Studio, ich weiß, ich habe Brusttraining und vielleicht Arme. Aber ich weiß noch nicht, was ich mache. Es kann also sein, dass ich sage, ich fange mit Schrägbankdrücken an und mache, was weiß ich, 5 Sätze pyramidenmäßig oder ich mache das mit ganz kurzen Pausen oder nur einen leichten, einen schweren. Da gibt es zigtausend verschiedene Möglichkeiten. Und das ist das auch, was das Training näher interessant macht. Mhm. Wenn du immer das Gleiche machen würdest, die ersten Jahre, die ich trainiert habe, habe ich Bankdrücken, Fliege, Überzüge. Jeden Tag das Gleiche, weil ich es nicht anders wusste. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist doch ein Mistsport. Das glaube ich, welcher Irre. Wenn ich das jetzt noch immer weitermachen soll, und es passiert auch nichts mehr. Das ist genauso, wie wenn du 2 Eier oder 3 Eier mehr isst, merkst du auf einmal, ich kriege ein bisschen mehr Kraft und da passiert ein bisschen was. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mit diesen 3 Eiern weiterkomme, sondern irgendwann muss ich 6 Eier essen. Und also irgendwann esse ich 10.
Und du musst aber variieren auch. Das heißt, du musst neue variieren. Reize setzen. Und
ganz so. Genau. Du musst immer wieder neue Reize setzen. Du musst das Training auch interessant machen. Das ist ja immer so, dass viele sagen immer, ja, eigentlich ist Bodybuilding ganz simpel. Du gehst rein, hebst das Eisen hoch und fertig ist das. Das mag schon sein. Aber wenn ich als Trainer mit den Leuten arbeite, dann muss ich das so machen, dass die da auch Spaß dran haben. Das heißt, ich muss die irgendwie mitreißen. Und wenn ich mit denen nur dasselbe mache, dann haben die da keinen Bock mehr. Dann machen
ich habe mal mit dem Klausen einen Bizeps-Supersatz gemacht. Vielleicht kannst du dann manchmal nochmal.
Ja, da kann ich mich noch dran erinnern.
Ja, aber ich kann mich auch dran erinnern, weil ich konnte nämlich eine Woche lang danach nicht telefonieren, ja, weil ich nämlich, weil ich den Hörer nicht mehr an meinen Dings gekriegt habe. Ja. Und nachts weißt du gar nicht mehr, wie du schlafen sollst, weil dir der Arm da auseinanderfliegt.
Und würdest du sagen, ist auch eine Frage von meiner Schwester, ist es leichter, Frauen oder Männer zu coachen? Gibt es da Unterschiede?
Also es war eigentlich immer so, dass ich habe das immer so, erzähle ich immer, ich wollte eigentlich gar keine Frauen trainieren, so in den ersten Jahren. Weil ich gedacht habe, okay, die wollen so ein bisschen trainieren, die wollen so ein bisschen machen das aus kosmetischen Gründen und dann ist gut. Und dann habe ich so die eine oder andere bekommen, die ja auch richtig ehrgeizig unterwegs waren. Und ich habe auch gesagt, ich sage also, teilweise ist es so, dann sind die Jungs eher die Lappen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so die Mädchen geben Gas wie so, ja, wirklich. Die sind manchmal wirklich, ich habe auch gesagt, also, wenn ich jetzt irgendeinem Mädchen sage, da draußen am Baum, die Rinde, die musst du runterkauen und dann weißt du, dann wirst du ganz knüppelhart werden, dann glaub mir, denn wir beim Steindamm, kein Baum hätte noch Rinde. Die würden das alle abnagen und würden das durchziehen. Die sind auch nicht, die diskutieren auch nicht lange. Also ich habe viele Mädchen, ich habe auch Jungs, die das machen. Ne? Also das ist nicht jetzt so, dass das... Aber man soll sich da nicht täuschen. Die sind manchmal extremst.
Ehrenrettung musstest du das jetzt nochmal sagen.
Ja, ich hab welche, die sind extremst unterwegs, wirklich.
Also der klassische Ausdruck Mädchen im Bodybuilding, glaube ich, kann man so nicht unterschreiben.
Nö, es gibt genug, die jetzt aus kosmetischen Gründen das machen. Und auch Jungs. Ja, also ich habe auch Jungs, die das machen. Aber da ist kein Unterschied.
Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
Und das du hast war mir klar. Ja. Das werde ich mir auch noch einige Male irgendwie anhören müssen.
Du hast ja eben gerade schon die Bikini-Klasse erwähnt. Und jetzt für alle, die vielleicht gerade neu in diesem ganzen Metier sind, was sind denn die verschiedenen Wettkampfarten oder so? Also meine Schwester weiß zum Beispiel, die möchte in die Figurenklasse, aber das hat mir erstmal auch nicht viel gesagt.
Klaus sagte vorhin zu mir, du bist eher die Baggersee-Klasse. Also zu mir, nicht zu dir, sondern nein. Ich habe gesagt, welche Klasse wäre ich denn im Moment, sagt der Baggersee. Ich sagte, immerhin noch Baggersee.
Ja, aber es gibt so verschiedene Klassen, sowas.
Ja, das ist ja jetzt mittlerweile so, es gibt ja mehrere Verbände und die haben auch alle dann ihre einzelnen Klassen. Da gibt es zigtausend verschiedene mittlerweile. Ne? Die haben also Wellnessklasse und Bikini-Sport und Bikini-Dies und Bikini-Das. Und dann Männer gibt es jetzt auch die Physikklassen und Classic. Und die haben also, die bieten mehr an die Verbände, weil sie dadurch natürlich auch mehr Leute kriegen. Ja. Ne, weil nicht jeder will unbedingt aussehen, jetzt was weiß ich, wie Ronnie Coolman oder wie was weiß ich, sondern die Frauen haben auch ihr Bild, wie sie aussehen wollen und. Und deswegen ist es einfach so, das gibt, wie gesagt, deine Schwester, wenn die diese Figurklasse machen will, das ist schon eine Klasse, wo du dann, ich habe ja ein Bild von ihr gesehen, sie sieht ja top aus.
Ach, guck mal, wenn sie das jetzt hört.
Also, das, was ich gesehen habe, ist wirklich top. Also, das ist super.
Hat er zu mir noch nie gesagt.
Hat er zu dir noch nie gesagt? Ja, aber Frauen ziehen ja auch mehr durch.
Nee, jetzt, Klaus hat zu mir nur mal gesagt, es ist eine Schande, wie du mit deinem Talent umgehst.
Ja, da wäre was geworden.
Wäre was geworden?
Ja, ja, wunderbar, wenn er es mitgemacht hätte, ne?
Jetzt stellt er dich hier schön bloß.
Ich war noch nie während des Podcasts auf einer Toilette. Jetzt ist der Moment.
Oh, ist das schön. Nee, aber tatsächlich, also es ist auch sehr, sehr spannend bis jetzt gewesen. Vielleicht passt noch eine Frage rein. Und zwar, wenn jetzt jemand zu dir abschließend nochmal kommt und sagt, ich möchte aussehen wie Arnold Schwarzenegger. So einfach sagt und sagt, hier Klaus, mach mich mal zum Arnold Schwarzenegger. Was sagst du da zu ihm?
Tja, also dann würde ich zum Arzt gehen. Also das ist, und den fragen, wie man das hinkriegt. Du wirst ja nie wie der oder wie der aussehen. Du hast vielleicht das Niveau, wo du dir vorstellst, das Niveau möchte ich mal erreichen, aber du wirst ja nicht wie Arnold Schwarzenegger dann aussehen oder wie der. Ich habe Leute, die sagen dann, die zeigen mir dann irgendwelche Bilder, auch Mädchen, die mir dann Bilder zeigen, so möchte ich aussehen. Ich sage, das werden wir vielleicht nicht so hinkriegen. Vielleicht kriegen wir es sogar besser hin. Es ist einfach so, du vergleich dich nicht damit. Mhm. Sieh zu, was der liebe Gott dir mitgegeben hat. Und daraus können wir was machen. Du bringst das Material mit und ich bin jetzt in Anführungsstrichen der Klugscheißer. Ich versuche dir dann irgendwas zu erklären. Die Richtung musst du gehen, das kann ich dir alles mitgeben. Aber du musst das Material auch mitbringen. Und das wissen wir ja vorher nicht. Also wir müssen erstmal anfangen und loslegen, um dann zu sehen, da in die Richtung oder die Richtung können wir gehen.
Das finde ich aber sehr sympathisch, Klaus. Ja, muss ich wirklich sagen, weil du bist ja eher einer, der dann auch das Glas halb voll und man kann was erreichen und jemand, der ja wirklich überzeugt ist, dass man, du wirst jetzt aus einem Fahrradfahren, hat man immer gesagt, aus dem Esel machst kein Rennpferd, aber wo du schon was siehst und auch, wo viel gehen kann. Ne? Du hast jetzt über die Jahre, was weiß ich, Hunderte, vielleicht sogar Tausende, da irgendwie betreut, wo du sagst, ey, das ist vielleicht unglaublich sogar, was da passieren kann und was man da erreichen kann. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ist das in Ordnung? Diese ganze Szene, also quasi Bodybuilding. Ich meine, du bist ja jetzt von, sagen wir mal, schon von den frühen, oder ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon eine Zeit her.
Wie hat sich das verändert? Gibt es da auch neue Bilder, also neue Ideale?
Ob die Form
oder die Beine oder eine Ausgewogenheit?
Eine Ausgewogenheit, die ist wichtig. Ne? Also du musst ausgewogen sein und das ist eben ganz wichtig und das kann man den Leuten ja sagen. Aber du hast eben nicht immer die Möglichkeiten. Manchmal wachsen die Arme eben nicht so. Und dann kannst du noch ein zweites Leben bekommen, sie werden trotzdem nicht dicker. Also das ist dann immer so eine Geschichte. Aber du musst davon ausgehen, dass du, so wie du wächst, wächst du. Du kannst das beeinflussen, du kannst das auch machen, aber es ist eben so, wenn ich jetzt, du hast Haare, ich nicht. Das heißt also, für mich ist es so, was soll ich jetzt machen? Ne, ich kann es nicht ändern. Und das ist eben auch bei einigen Leuten. Ich habe auch Leute, die kommen an und sagen, ja, mein Trapez ist so dick und meine Schultern sind nicht so gut. Ich muss ein bisschen weniger Trapez trainieren. Ich sage, dann mach das doch. Dann hast du zwei Muskelgruppen, die scheiße sind. Sieh doch zu, dass lieber, dass du das lässt. Dann hast du schon mal ein Trapez, was gut ist. Sieh zu, dass du die Schultern mitarbeitest. Und dann sieh zu, dass du überall was raufkriegst. Ne? Das, was der Körper mitmacht, musst du dann durchziehen.
Wow. Klaus, ich weiß, warum Achim jetzt so ein Fan von dir ist. Bin ich jetzt auch geworden in dieser Podcast-Folge. Oh,
vielen Dank.
Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also meine Schwester auch. Wird diese Podcast-Folge auf jeden Fall lieben. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Klaus, wir haben dich ja vorgewarnt, es gibt ja immer ein Highlight der Woche bei uns. Und was hast du uns da heute mitgebracht?
Das Highlight der Woche.
Eier.
Ja, war klar.
Also für mich Eier.
Die Frage Eier. Ist
immer schon gewesen.
Wie heißt das noch so schön? Die Frage ist, wie viele?
Ja, das muss man dann, man soll sich jetzt auch nicht so mit vollstopfen. Und das, was ich auch erzählt habe, das ist jetzt auch nicht Maßstab für die Leute. Mhm. Aber wenn ich jetzt, ich würde schon ruhig immer, es kommt auf an, was du jetzt für Ziele hast, ne? In welcher Größenordnung du jetzt diesen Sport betreibst. Aber ich würde immer schon so, ich mache es immer noch so, dass ich jetzt, obwohl ich gar keine Meisterschaft mache, aber ich esse immer noch meine 6, 7, 8 Eiklar. Morgens.
Morgens.
Morgens und dann noch ein bisschen Haferflocken dazu und dann komme ich gut in den Tag.
Ja, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Ne?
Ja, ich danke auch.
Hat sehr viel Spaß gemacht und euch wie immer danke fürs Zuhören. Teilt den Podcast gerne, folgt uns auf Instagram und lasst gerne mal eine nette Bewertung für uns da. Wir freuen uns über jeden Like, ne? Und über jede Bewertung und wir würden sagen, bis zum nächsten Mal.
Hat Julia jetzt schon die Mitgliedschaft unterschrieben oder was ist noch?
Nee, aber ich werde sie gleich zu fassen kriegen.
Auf keinen Fall. Also, ciao.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lu, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!